Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine findet statt. Dass das eine Nachricht ist, liegt natürlich am Coronavirus. Denn 4 Spieler und ein Manager der Ukrainer sind gestern positiv getestet worden. Aber da das Gesundheitsamt heute keine Teamquarantäne verhängt hat und es keine weiteren positiven Tests gegeben hat, wird das Spiel trotzdem angepfiffen. Die Zweifel an den Hygienekonzepten im Sport bleiben aber, auch bei Sportmedizinern, die sie mitentwickelt haben. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es in dieser Sendung um rechte Hooligans und Kampfsportler. Die fungieren nämlich immer mehr als Rambock für die Querdenkerbewegung. Die Volleyball-Bundesliga will trotz Corona expandieren und hat dafür sehr genaue Pläne. Und immer mehr internationale Politikerinnen und Politiker fordern einen Boykott der Olympischen Spiele in China 2022. Ich habe mit einem von ihnen, nämlich Ian Duncan Smith, gesprochen, auch über eine mögliche Rolle Deutschlands in dieser Frage. Ein Zeichen der Hoffnung. So hat der Sportstaatssekretär Stefan Mayer die Länderspiele deutscher Nationalmannschaften vergangene Woche hier im Deutschlandfunk genannt. Inzwischen sind sie eher ein Zeichen dafür, wie schwer das Coronavirus den Sport trifft. Denn die Infektionen in den Profiteams häufen sich. 5 Fälle bei der ukrainischen Nationalmannschaft, 4 Fälle bei der deutschen Handballnationalmannschaft, 8 Fälle bei der TSG Hoffenheim und ganze 12 Fälle beim Drittligisten SV Meppen. Alles Ausbrüche aus dieser Woche. Deswegen habe ich vor der Sendung mit Andreas Nies gesprochen. Er ist Sportmediziner an der Uni Tübingen und hat für den Deutschen Leichtathletikverband das Hygienekonzept für die Meisterschaften mitentwickelt. Und ihn habe ich zunächst gefragt, ob die Hygienekonzepte angesichts der diversen Ausbrüche in Profiteams gescheitert sind.
Ja, ich denke nicht, dass jetzt die Hygienekonzepte generell versagt haben. Also ich glaube jetzt, wenn man mal das DFL-Konzept nimmt, was ja so eine Vorreiterrolle hatte, denke schon, dass es prinzipiell gut durchdacht war und hat jetzt ja auch im Frühjahr und Sommer gut funktioniert. Allerdings natürlich vor dem Hintergrund, dass zu diesen Zeiten die Infektionsraten insgesamt sehr niedrig waren und es natürlich dem Konzept in die Karten gespielt hat. Und jetzt eben die Situation, wie wir wissen, ja eine andere ist, dass wir zügig steigende Infektionszahlen haben und das natürlich so ein Konzept letztendlich irgendwann mal aushebelt. Also ein Konzept ist auch immer nur so gut, wie es nachher gelebt wird. Also ist ja letztendlich der Best Case und wir wissen das eben auch aus anderen Bereichen, dass das in der Realität teilweise dann auch ein bisschen anders aussieht. Dann haben wir einen Punkt, der war im Sommer anders, diese Fluktuation der Spieler ist jetzt durch den umfangreicheren Spielbetrieb größer, also Stichwort auch Nationalmannschaftsverpflichtungen, also aber auch der Wechsel in eine andere Nationalmannschaft mag eine Rolle spielen und teilweise natürlich einfach auch die höhere Spielfrequenz. Also das würde ich jetzt im Moment mal so als Ursachen sehen und würde das Konzept an sich, wie es ja initial ja auch generiert worden ist, nicht als gescheitert ansehen. Aber man muss sich jetzt natürlich überlegen, wie man auf diese jetzt auch anderen Bedingungen reagiert.
Was könnte denn da Maßnahmen sein? Also wir haben ja jetzt in den vergangenen Wochen auch Diskussionen gehabt über Länderspielreise beziehungsweise auch Reisen von deutschen Vereinsmannschaften ins Ausland. Da hat es ja zum Beispiel auch bei Alba Berlin auf der Rückreise dann von Russland Fälle gegeben. Muss man einfach sich eingestehen, dass das auch mit dem besten Hygienekonzept nicht möglich ist?
Ja, das würde ich in der Tat so sehen, weil wir da natürlich Faktoren mit ins Konzept bekommen, die auch durch noch so gutem Willen innerhalb des Teams oder dem Umfeld dann handelbar sind. Also es sind Einflussfaktoren, die können wir nicht beeinflussen, dann gerade auch in den anderen Ländern, dann kommt die Reisetätigkeit dazu. Also das wäre für mich jetzt der erste Schritt zu sagen, senkt man natürlich die Häufigkeit der Spiele, aber insbesondere eben auch diese internationalen Verpflichtungen, Wettkämpfe, Spiele abzusagen, wäre für mich jetzt sehr naheliegend als erster Versuch. Der zweite Punkt wäre, ob man nicht doch, und in der Champions League wurde das ja praktiziert, halt doch wieder in Spielecluster zurückkehrt, also in Form von Zeitclustern, wo ich eben mehrere Mannschaften an einem Ort zusammenziehe und die dann eben quasi in einem 4-Tages-Rhythmus ihre Spiele austragen gegeneinander. Und dass während dieser Zeit eben Quarantänebedingungen peinlichst eingehalten werden und dass man dann wieder 2, vielleicht auch 2,5 Wochen Trainingsphase hat, um dann wieder den nächsten Cluster zu machen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, aber es ist natürlich anders als das bisherige Vorgehen und entspricht natürlich nicht dem üblichen Ligabetrieb. Wobei ich da auch so ein bisschen den Fehler sehe, dass man halt einerseits ein Konzept hat, und da nenne ich jetzt nicht nur einen Fußball, sondern sicher auch die anderen Spielbetriebe, auf der anderen Seite aber auch den Spielbetrieb nicht so wesentlich modifiziert hat.
Da würde ich gerne ein Zitat reinbringen, was Frank Bohmann, der Ligachef der Handballer, dem NDR gesagt hat. Der hat gesagt, ein Lockdown würde bedeuten, dass wir unserem eigenen Betriebs- und Hygienekonzept nicht vertrauen würden. Dieses Konzept hat 6 Spieltage lang sehr gut funktioniert. Das alles natürlich vor dem Hintergrund, dass jetzt gerade in der Handball-Bundesliga einige Spiele ausfallen. Und auch der DOSB hat vergangene Woche in einem Schreiben an die Bundesregierung gefordert, die Corona-Maßnahmen im Sport zu lockern, auch mit der Begründung, umfangreiche Infektionsschutz- und Hygienekonzepte sind vorhanden und werden bzw. wurden schon erfolgreich umgesetzt. Haben die Verantwortlichen im Sport das Problem noch nicht begriffen?
Vielleicht teilweise, sage ich mal. Ich glaube, es sind dann natürlich umfangreiche Bemühungen gemacht worden. Und ich glaube schon, dass man dann auch sagen muss, sehr großer Aufwand, großes Engagement und durchaus auch durchdacht. Aber ich denke nicht, dass das Argument zieht, es hat in der Vergangenheit funktioniert. Ich meine, man sieht da jetzt die Zahlen und müsste dann eben schauen, wo kann ich jetzt eine Anpassung vornehmen, um tatsächlich auch einen Weiterbetrieb überhaupt zu gewährleisten. Weil ansonsten fährt man da möglicherweise gegen die Wand und es gibt dann eben dieses Net zu einem Zeitpunkt X, wo dann keine Möglichkeit mehr besteht, in irgendeiner Form eben die Wettkämpfe durchzuführen oder gar, ich meine, wir reden ja teilweise auch über Trainingsmaßnahmen, also Trainingslager, wo im Prinzip ja auch entsprechende Konzepte erarbeitet worden sind.
Sie haben ja das Konzept auch für den Deutschen Leichtathletikverband mitentwickelt. Nun sind Sie persönlich kein Infektiologe, sondern anerkannter Sportmediziner. Welche fachliche Expertise von außen hat es denn dort gegeben bei der Entwicklung von solchen Hygienekonzepten?
Also es wurde natürlich bei den Konzepten an den Punkten, wo man eben im Prinzip die virologische und hygienische Expertise gebraucht wurde, auch eine entsprechende Rücksprache mit den Experten genommen. Es ging in dem Fall bei dem Konzept ja ausschließlich um die Ausrichtung der deutschen Freiluftmeisterschaften in Braunschweig, vor Ort auch einen externen Hygienebeauftragten eingesetzt, einfach um auch diesem, sage ich mal, man hat ja einen gewissen Interessenskonflikt auch, dem aus dem Weg zu gehen, der dann vor Ort eben die Entscheidungen getroffen hat, die zu treffen waren. Also man hat ja die Eingangskontrollen auch mit Temperaturmessungen und eben dann eine Entscheidung zu treffen, das oblag dann diesem Hygienebeauftragten, der also weder Sportmediziner war, noch bisher in unserem Verband irgendwo eine Funktion hatte.
Das heißt, der war extern, also weil das finde ich interessant, weil bei vielen anderen Ligen ist es ja so, dass das die Mannschaftsärzte zum Beispiel die Abstriche machen für die Corona-Tests und auch ansonsten da, wenn externe Kontrollen dann durch die Gesundheitsämter stattfinden, aber auch das sehr lückenhaft nach den Recherchen, die wir hier angestellt haben. Also würden Sie schon aus Ihrer Erfahrung sagen, dass eigentlich eine externe Kontrolle, die eben nicht befangen ist bei manchen Fragen, notwendig wäre?
Unbedingt. Also ich halte es auch gerade im Sinne des Sports für wichtig und gerade im Sinne der Mannschaftsärzte, die ja da einfach einen Interessenskonflikt haben und ja eigentlich dazu da sind, verletzte oder erkrankte Spieler irgendwo zu behandeln und nicht so ein Konzept umzusetzen. Das, wie gesagt, das hat einen klaren Interessenskonflikt. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Bundesligamannschaften, die sich da jemand ins Boot holen noch. Also genau aus dem Grund, weil das natürlich auch im Alltagsgeschäft tatsächlich dann auch Probleme machen kann. Und wir hatten das eben damals genau aus dem Grund gewählt, um eben quasi hier auch die Expertise im Boot zu haben, das ist das eine und eben, wie gesagt, um eben diesem Interessenskonflikt aus dem Weg zu gehen.
Sagt der Sportmediziner Andreas Nies über die Hygienekonzepte im Profisport. Es entwickelt sich eine traurige Routine. In einer großen deutschen Stadt demonstriert die sogenannte Querdenkenbewegung gegen die Corona-Maßnahmen ohne Maske, dafür mit viel Verschwörungserzählung. Heute war Frankfurt an der Reihe. Auch dort hat die Polizei die Versammlung von den mehreren 100 Teilnehmern irgendwann aufgelöst, weil die Vorgaben nicht eingehalten wurden. Vergangene Woche in Leipzig hat es eine noch deutlich größere Demo gegeben. Mehrere 10.000 Menschen waren dort auf der Straße und dann vor allem am Abend an vorderster Front vermummte rechtsextreme Hooligans und Kampfsportler.
Wir können schon jetzt sagen, dass die Hooligans-Szene sehr deutlich dort vertreten gewesen ist, und zwar die bundesweite Hooligans-Szene, nämlich als Rambock, als Speerspitze, um insbesondere die Polizeiabsperrungen zu überwinden.
So die Bewertung von Thüringens Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer im Deutschlandfunk Sportgespräch. Und über diese Verbindungen von Querdenken und Hooligans spreche ich jetzt mit dem Journalisten Olaf Sundermeier, der die Szene seit Jahren beobachtet. Herr Sundermeier, wer genau hatte am vergangenen Wochenende den Rambock für die Querdenkenbewegung gespielt?
Ja, hallo, guten Abend, Herr Rieger. Das ist tatsächlich so, wie Herr Kramer das sagt. Also man hat organisierte Rechtsextremisten, nicht nur Hooligans, aber sehr viele rechtsmotivierte Hooligans, die nicht erst seit dem vergangenen Samstag genau diese Aufgabe bei den großen Querdenken-Demonstrationen haben. Das sind Leute zum Beispiel vom Halleschen FC, von Lokomotive Leipzig, von verschiedenen Clubs, insbesondere aus ostdeutschen Vereinen, Energie Cottbus. Die Hooligans spielen eine ganz zentrale Rolle als Rambock bei diesen Anti-Corona-Demonstrationen. Und zwar in gleicher Weise haben wir das in Berlin erlebt. Im August gab es Ausschreitungen vor der russischen Botschaft hinter dem Brandenburger Tor. Die erste Eskalation, die ich persönlich gesehen habe aus genau diesem Umfeld am Rande dieser Anti-Corona-Demonstration, war am 9. Mai auf dem Berliner Alexanderplatz. Da war es im Wesentlichen, waren das Hooligans vom BFC Dynamo aus Berlin. Und all diese Männer, über die wir jetzt hier reden, das sind Leute, die sich schon vor Jahren zu Pegida, insbesondere auch zu Legida in Leipzig versammelt haben, um diese Funktion, um diese Rambock-Funktion, im Prinzip der gewalttätige Arm einer Bewegung zu sein, die vor 5 Jahren auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise dieses Thema hatte und jetzt eben dieses Thema Anti-Corona-Proteste der Querdenken. Also das sind diejenigen, die Polizeiriegel knacken und dann dafür gesorgt haben, dass Zehntausende Menschen friedlich aus einem bürgerlichen Milieu Anhänger der Querdenker dort am vergangenen Samstag über den Leipziger Ring ziehen konnten.
Das heißt, man kann sagen, der Name vielleicht von den rechtsextremen Bewegungen ändert sich. Sie haben Legida angesprochen, jetzt haben wir Querdenken, aber die gewalttätig handelnden Personen, die bleiben gleich?
Das sind der Kern sind im Wesentlichen dieselben Menschen, mit denen die sehen wir jetzt seit Jahren immer wieder. Seinen Ursprung hatte im Prinzip dieses Aufgabenverständnis in der Hogesa-Bewegung, Hooligans gegen Salafisten. Wir erinnern uns im Oktober 2014, als Tausende gewalttätiger Rechtsextremisten hinter dem Kölner Hauptbahnhof versucht haben, die Innenstadt in Köln im Prinzip zu drehen für sich. Aus dieser Bewegung heraus gab es einen Pakt, einen Zusammenschluss über Pegida, eine feste Aufgabenverteilung, insbesondere in den östlichen Bundesländern. Deswegen ist es jetzt auch nicht zufällig, dass wir in Leipzig oder auch in Berlin, das ja im Osten lebt, im Prinzip den Schwerpunkt haben, dieser Hooligan-Auseinandersetzung am Rande der Anti-Corona-Proteste, weil die Anreisewege einfach üblich und kurz sind für diese Leute. BFC Dynamo, für die ist das ein Heimspiel in Berlin. Die Hooligans von Energie Cottbus sind immer dabei, wenn rund um Cottbus demonstriert wird. Dort gibt es einen Verein, Zukunft Heimat, der zum politischen Vorfeld der AfD gehört und dort die Anti-Corona-Proteste organisiert. Es sind korrespondierende Röhren, das ist ein festes Netzwerk und diese rechtsmotivierten Hooligans haben jetzt am Rande der Anti-Corona-Proteste im Prinzip für sich die gleiche Aufgabe übernommen, wie die das schon bei den zum Teil gewalttätigen, flüchtlingsfeindlichen Ausschreitungen 2015 hatten.
Haben die Vereine, die Sie vorhin angesprochen haben, in den vergangenen Jahren denn etwas getan, um gegen diese Menschen aus den Fanszenen vorzugehen?
Nein, sie haben nichts getan und das ist die Verantwortung, die ich Ihnen ganz deutlich zuschreibe. Wir haben es 2015 erlebt, damals gab es einen kaufmännischen Geschäftsführer bei Dynamo Dresden, Robert Schäfer, der anschließend zu Fortuna Düsseldorf gewechselt ist. Mit dem habe ich ein ausführliches Interview für den Deutschlandfunk seinerzeit darüber geführt, ob Dynamo Dresden als Verein sich seiner Verantwortung stellen müsste, sich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich die Antwort bekommen, das sind unsere Kunden, das sind unsere Anhänger, das Milieu unseres Vereins. Wir werden uns nicht dagegen stellen. Damit meinte er nicht nur explizit die rechtsmotivierten Gewalttäter, sondern insgesamt das fremdenfeindlich aufgeladene Milieu. ohne dass aus dem Umfeld dieses Fußballvereins, ohne dass diese Proteste gar nicht so möglich hätten sein können. Energie Cottbus hatte ein ähnliches Problem. Dort hat man zwischenzeitlich eingelenkt. Auch bei Dynamo Dresden hat man versucht zu korrigieren. Das ist aber zu spät. Diese Leute sind nicht mehr zu kontrollieren. Diese Aufgabe, die sie dort aus ihrer Sicht erfolgreich erfüllen, das haben wir ja gesehen in Leipzig, dem ist nicht mehr beizukommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Vereine da auch nur den geringsten Einfluss auf diese freien radikalen Kräfte haben, die sich jetzt im Prinzip zum gewalttätigen Teil zu so einer Art im Prinzip Saalordnerschaft dieser Querdenken-Proteste gemacht haben.
Einschätzungen vom Journalisten Olaf Sundermeier zu der Verbindung zwischen Hooligans und den Querdenkern. Vielen Dank. Keine
Danke
Fans
Ihnen.
In den Stadien, also auch keine Einnahmen aus dem Ticketverkauf und weniger Geld von Sponsoren. Die Fußball-Bundesligisten haben Corona zwar bisher dank der Fernsehgelder überlebt, haben aber trotzdem finanzielle Probleme. Eine mögliche Lösung, der Einstieg von Investoren. Das ist aber wegen der sogenannten 50-plus-1-Regel nur sehr begrenzt möglich. Einige Vereine würden das gerne ändern, andere nicht. Um das Stimmungsbild zu erfragen, hat die Deutsche Fußballliga DFL vergangenes Jahr eine Befragung durchgeführt. Thorsten Poppe hat versucht rauszubekommen, was dabei herumgekommen ist.
Sie gilt als das letzte Stoppschild der völligen Kommerzialisierung im Fußball, die 50-plus-1-Regel. Mit ihr ist geregelt, dass die Mehrheit der Anteile eines Vereins immer in den Händen der Mitglieder liegen soll. Der Einfluss von Investoren wird somit begrenzt. Seit Jahren tobt darum ein Streit, der durch die offenbarten Finanzprobleme der Clubs während der Corona-Pandemie neue Fahrt aufgenommen hat. Einerseits wollen manche Bundesliga-Vereine wie der FC Bayern München die Regel gänzlich abschaffen, um Investoreneinstiege zu ermöglichen.
Ich bin der Meinung, dass man den Vereinen es selber überlassen sollte, wenn sie Anteile abgeben wollen, wie viele Anteile sie abgeben können.
Meinte Bayern-Präsident Herbert Hainer im ZDF-Interview im Mai.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir beim FC Bayern München, wir haben in der Satzung festgelegt, dass wir maximal 30% abgeben können. Das heißt, die Regel, die wir uns selber auferlegt haben, ist noch strikter als 50-plus-1. Und ich denke, das kann man in die Eigenverantwortung der einzelnen Vereine geben.
Andererseits kämpfen die Fans für den Erhalt der Regel, um ihr Recht auf Mitbestimmung zu bewahren. So hat kürzlich erst die Faninitiative Unser Fußball ein Grundsatzpapier für den deutschen Fußball vorgelegt. Darin die Forderung nach mehr Basisnähe und nachhaltigerem Wirtschaften, was für die Fans die 50-plus-1-Regel unmissverständlich mit einschließt. Mehr als 2.500 Fanclubs haben sich deutschlandweit angeschlossen. Manuel Gaber, einer der Initiatoren, kämpft seit Jahren für den Erhalt der Regel.
Weil sie uns dafür schützt, dass Vereine zum Spielball von Einzelpersonen werden, von Investoren, sondern die Vereine gehören immer den Mitgliedern dank der 50-plus-1-Regel. Und gleichzeitig ist sie aus unserer Sicht auch ein wichtiges Instrument, einfach um die Integrität des Wettbewerbs sicherzustellen. Und die Frage ist ja tatsächlich, haben wir Profifußball in Deutschland, weil wir sehen, dass er ein gesellschaftliches Vorbild ist, dass er der Gesellschaft auch was zurückgeben will, oder haben wir ihn nur noch als reinen Wirtschaftszweig und das wollen wir als Fans verhindern?
Intensive Debatten gab es zuletzt 2018 darüber. Damals hatten sich die 36 Mitgliedsvereine der DFL erst einmal auf den Erhalt geeinigt, jedoch auch auf eine grundsätzliche Debatte, wie in Zukunft die Regel ausgestaltet werden soll. Dafür hat die DFL im vergangenen Jahr eine Mitgliederbefragung unter den Vereinen der Bundesliga und zweiten Bundesliga durchgeführt. Der extra dafür entwickelte Fragebogen liegt dem Deutschlandfunk vor. Darin heißt es unter anderem:
Plant Ihr Club in den nächsten 2 Jahren Anteile zu verkaufen? Welche konkreten Anpassungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen der 50-plus-1-Regel schlägt Ihr Club vor, um die Rechtssicherheit der 50-plus-1-Regel zu verbessern?
Die DFL äußert sich selbst nicht zum Ergebnis dieser Befragung. Allerdings soll nach Medienberichten die Hälfte der Vereine an der Befragung gar nicht teilgenommen haben, weil der Fragebogen als tendenziös empfunden worden war. Öffentlich bekannt ist das zum Beispiel vom FSV Mainz 05, Arminia Bielefeld, SC Paderborn und dem FC St. Pauli.
Ja, also diese seinerzeit von der DFL initiierte Fragebogenaktion hat viele irritiert, ja auch uns. Ich war seinerzeit ja beim FC St. Pauli noch in der Verantwortung.
Sagte der damalige Geschäftsführer des FC St. Pauli und ehemalige DFL-Manager Andreas Rettig kürzlich in der WDR-Sendung Sport Insight.
Das haben die wenigsten verstanden, die dann auch noch in ihren Fragestellungen schon eine Richtung vorgegeben hatte, die auch nicht jedem wirklich gefallen hat. Also diese seinerzeitige Aktion, glaube ich, war keine gute.
Deshalb hat der Deutschlandfunk aktuell bei allen damaligen 36 Mitgliedsvereinen der DFL nachgefragt, ob sie den Fragebogen überhaupt ausgefüllt haben und welche Bedeutung sie dieser Aktion beimessen. Das Ergebnis? Nur etwas mehr als die Hälfte der Vereine hat sich zurückgemeldet, 21 von 36. Und von diesen bestätigte nur ein einziger Club, dass er den DFL-Fragebogen ausgefüllt habe. Dabei handelt es sich um Zweitligist 1. FC Heidenheim, der dazu schreibt:
Ja, wir haben den Fragebogen ausgefüllt, weil wir es für sinnvoll erachten, dass sich jeder Verein bei diesem Thema einbringt.
Alle anderen Vereine antworten dem Deutschlandfunk entweder gar nicht oder fast wortgleich, dass sie sich zu einem internen Meinungsprozess nicht äußern werden. Und das, obwohl wir nicht nach konkreten Ergebnissen gefragt haben, sondern lediglich, ob die Vereine an dieser Mitgliederbefragung teilnahmen oder eben nicht. Kurios, selbst Mainz 05, einer der Clubs, der öffentlichkeitswirksam die Aktion damals abgelehnt hatte, will sich jetzt nicht mehr äußern und beantwortet Nachfragen zur damaligen Ablehnung inzwischen gar nicht mehr. Für Fanvertreter wie Manuel Gaber von Unser Fußball ist dieses Vorgehen nicht nachvollziehbar. Er wünscht sich vor allem von der DFL mehr Transparenz, nicht nur in dieser Frage.
Ich glaube, wir stehen gerade mitten in so einer Grundsatzdebatte, wohin soll sich der Fußball entwickeln. Die Fans haben die letzten Monate auch über die Kampagne Unser Fußball, wo sich über 500.000 Menschen angeschlossen haben, sehr, sehr stark ihren Unmut geäußert und sehr deutlich gemacht, dass sie grundlegende Reformen brauchen. Und aus meiner Sicht wäre es fatal, wenn die Fans hier keine Berücksichtigung finden würden und die Deutsche Fußballliga sagt, wir machen weiter wie bisher.
Manuel Gaber und 5 weitere Fanvertreter gehören der von der DFL initiierten Taskforce Profifußball an. Bei den Gesprächen soll es auch um die 50+1-Regel gehen. Inwieweit die Ergebnisse der DFL-Mitgliederbefragung darin berücksichtigt werden, bleibt bisher offen.
Thorsten Poppe über die anhaltenden Diskussionen über die 50+1-Regel in der Bundesliga. Bei einer anderen Frage sind sich die Clubs einig gewesen. Das Mindestalter für Spieler beträgt ab dieser Saison 16 Jahre. Ein Alter, das am kommenden Freitag auch Youssoupha Moukoko erreicht. Noch spielt er für den BVB in der A-Jugend, trifft dort beständig und könnte daher schon bald der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte werden. Matthias Wolf berichtet über diese neue umstrittene Regel, für die sich vor allem Moukokos Verein Borussia Dortmund stark gemacht hat.
Natürlich ist das ein bisschen nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich uns erhofft haben, dadurch Youssoupha Moukoko schneller zum Spielen zu bekommen im Profibereich.
Sagt Michael Zorc, Sportdirektor von Borussia Dortmund. Im Frühjahr stellte der BVB den Antrag bei der Deutschen Fußballliga, die Altersgrenze bei den Profis von 17 auf 16 zu senken und hatte Erfolg. Noch schneller, noch früher, daran gibt es aus dem Profifußball selbst nur selten Kritik, wie jene, die Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann formuliert hat.
Wenn ich die Spieler noch früher immer hochschiebe, dann müssen sie noch mehr Tore tragen, werden noch mehr unter Druck gesetzt, sind medial auch mehr beäugt. Und ich glaube nicht, dass es für eine Persönlichkeitsentwicklung super ist, wenn er mit 16 dann schon Bundesliga spielen kann.
Arne Güllich ist Sportwissenschaftler an der Technischen Universität Kaiserslautern, forscht seit Jahren zur Talentförderung im Fußball. Und auch er sieht den Trend kritisch.
Spieler, die relativ früh schon begonnen haben, relativ früh das Training intensiviert und sich spezialisiert haben auf eine Sportart, haben ein beträchtlich erhöhtes Risiko von späteren Überlastungsschäden. Erstens. Zweitens, sie haben ein erhöhtes Risiko von Burnout, dann im späten Jugendalter typischerweise.
Den Vereinen sei das Risiko durchaus klar, sagt Volker Kersting, Nachwuchschef beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05. Kersting gilt als einer der kritischen Geister in der Talentförderung. Er gehört der DFL-Kommission Leistungszentren an. Die stimmte nach langer Diskussion selbst für den Antrag des BVB, die Altersgrenze herabzusenken.
Gehen wir einfach mal 10 Jahre zurück. Da gab es diese Mechanismen, die wir heute in Nachwuchsleistungszentren mit der Anzahl an Personal, mit der Qualität an Personal überhaupt nicht hatten. Und ich glaube eben auch, dass die Jugendlichen heute zum Teil in der Beziehung einfach weiter sind, weil sie viel früher professioneller begleitet werden.
Tatsächlich hat die Deutsche Fußballliga für die professionelle Begleitung Mindestanforderungen formuliert. Etwa ein Sportpsychologe pro Nachwuchsleistungszentrum. René Pasch hat in dieser Funktion bis 2019 beim VfL Bochum gearbeitet und schließlich entnervt aufgegeben.
Da ich alleine war, kann man sich vorstellen, dass man nicht alle Mannschaften betreuen kann. Man kann nicht 130, 140 Spieler plus Trainer plus Betreuer adäquat betreuen, wenn man alleine ist.
Bei einer Umfrage unter allen Erst- und Zweitligisten erfährt Sport Insight, rund die Hälfte der Clubs belässt es trotzdem bei einem Sportpsychologen, der Mindestanforderung der DFL. Um die Altersgrenze der Bundesliga auf 16 herabzusetzen, hatten Clubs wie der BVB vor allem mit einem Wettbewerbsnachteil argumentiert. Denn in anderen europäischen Top-Ligen habe es nie eine Altersgrenze gegeben. Und junge Spieler können bereits eine gute Wertanlage sein, sagt Sportwissenschaftler Güllich.
Die Profifußballvereine sind auch Wirtschaftsunternehmen. Mitarbeiter sind auch Humankapital. Das gilt auch im Profisport. Der Unterschied ist, dass es hier um Kinder geht. Die haben noch nicht selbst die Entscheidungsreife, das zu beurteilen, was hier mit mir passiert.
Bahnfrei jetzt also auch in der Bundesliga für Dortmunds jüngstes Juwel. Youssoufa Moukoko und andere 16-Jährige, die ihm folgen dürften, mit allen Risiken und möglichen Nebenwirkungen.
Matthias Wolf über die neue Altersgrenze in der Fußball-Bundesliga der Männer. In der Frauen-Bundesliga hat es heute eine Partie gegeben. Werder Bremen gewinnt gegen den MSV Duisburg mit 5:3. Regen, Regen und noch mehr Regen. So lässt sich das Wetter beim Großen Preis der Türkei gut zusammenfassen. Selbst Weltmeister Lewis Hamilton hatte in diesen Bedingungen Probleme. Und so steht morgen auf der Pole jemand, der von dort noch nie gestartet ist. Die Ferrari fahren hingegen hinterher, berichtet Volker Hirt.
Die Ferrari sind auch im Regen zu langsam. Bei schwierigen Bedingungen auf nasser Strecke, wenn die Motorleistung nicht mehr so wichtig ist, eierten Sebastian Vettel und Charles Leclerc auf die Startpositionen 12 und 14. Trost für Vettel, er war 1,5 Sekunden schneller als sein Teamkollege. Es kam in diesem Regenroulette zu einem kuriosen Ergebnis. Lance Stroll aus Kanada fuhr mit seinem Racing Point zum ersten Mal überhaupt auf die Pole Position vor Max Verstappen und Strolls Teamkollegen Perez. Die Mercedes fuhren diesmal hinterher. Lewis Hamilton startet als Sechster, Bottas als Neunter.
Und sollte Hamilton morgen gewinnen oder 7 Punkte mehr als sein Teamkollege Valtteri Bottas holen, dann wäre er zum 7. Mal Formel-1-Weltmeister und würde damit die Bestmarke von Michael Schumacher einstellen. Eine Bestmarke hat auch Golfprofi Bernhard Lange aufgestellt. Beim Masters in Augusta hat er den Cut geschafft, war also noch 2 Runden unter den besten 50 Spielern und er ist damit der älteste Spieler, dem das jemals gelungen ist. Er liegt nach der zweiten Runde auf einem geteilten 40. Platz, 6 Schläge hinter den insgesamt 5 Führenden. Trotz Corona finden auch in der Volleyball-Bundesliga der Frauen gerade 4 Partien statt. Und auch sonst scheint sich die Liga nicht dem Virus beugen zu wollen. Im Gegenteil, während viele andere Ligen um ihre Existenz kämpfen, plant die Volleyball-Bundesliga der Frauen eine Expansion. Wie das funktionieren soll, hat Heinz-Peter Kreuzer recherchiert.
Die Volleyball-Bundesliga der Frauen will ihren Boom nutzen. Die Liga hat sich in den vergangenen 6 Jahren professionalisiert. Die Zuschauerzahlen sind deutlich gestiegen. Sie verzeichnet eine wachsende Fernsehpräsenz auf Sport 1 und dem Streamingdienst sporttotal.tv. Und auch die Etats werden immer höher. Klaus-Peter Jung, Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga VBL.
Wir sind an der Spitze im Frauenteamsport in Deutschland. Wo kann die Reise hingehen, wo soll sie hingehen und hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten 5 Jahre sich so zu entwickeln, dass sie zu den Top 3 Ligen in Europa gehört. Das bedeutet, dass man an der Stelle einmal die Präsenz in Deutschland weiter verdichten muss.
Momentan spielen 11 Teams in der Frauenbundesliga. In den kommenden Jahren soll auf 16 Clubs aufgestockt werden. Dafür müssen entsprechende Standorte in Deutschland gefunden werden. Dies würde auch die Sportart insgesamt voranbringen, meint Ligasprecher André Wehnert, gleichzeitig Geschäftsführer der Roten Raben Vils Biburg.
Grundsätzlich wollte man oder will man dieses Ziel halt auch erreichen, viele Mannschaften, bestmöglich sage ich jetzt mal so 16 Mannschaften in der ersten Bundesliga zu haben, um ja viele Leuchttürme über die ganze Republik verteilt zu haben und damit natürlich auch eine höhere Aufmerksamkeit gewinnen zu können, Präsenz zu haben, die auch dann fürs Fernsehen interessant ist, um den Sport natürlich dann auch dadurch weiterzubringen.
Mit diversen Hilfsmaßnahmen sollten interessierte Zweitligisten auf Erstliganiveau gehoben werden. Ambitionierte Zweitligisten können sich bewerben, auch wenn sie auf keinem Aufstiegsplatz stehen. Und für die ersten 2 Jahre ist auch der Abstieg ausgesetzt. Bei den ausgewählten Bewerbern aus der zweiten Liga werden hauptamtliche Stellen geschaffen. Finanziert wird das aus einem Fördertopf der Erstligisten, die einen fast 6-stelligen Betrag eingezahlt haben. Dazu kommen Patenschaften der Erstligisten, die die Liga-Neulinge in Managementfragen beraten sollen. Die Hilfe ist nötig, denn noch ist der Abstand zwischen der ersten und zweiten Bundesliga enorm. Dirk Groß, Trainer des Zweitligisten VC Neuwied, der sich um einen Platz beworben hat.
Also generell ist natürlich die zweite Bundesliga leider immer noch die Speerspitze des deutschen Breitensports.
Schon die Differenz in den Etats der Vereine ist riesig. Die Top-Zweitligisten haben gerade einmal eine 250.000 Euro zur Verfügung. Im Oberhaus liegen die Budgets zwischen knapp 700.000 und 2,5 Millionen Euro. Eine weitere Hürde nennt VBL-Chef Jung.
Die größten Probleme, das haben uns unsere Zweitligisten mitgeteilt, ist tatsächlich die Umsetzung vom Ehrenamt. Die verantwortlichen Leute in diesen Zweitliga-Clubs gehen ganz normal wie Sie und ich zur Arbeit und machen das am Wochenende, das Management eines Zweitligisten abends oder eben tagsüber zwischendurch, soweit das möglich ist. Damit kann man einen Erstligabetrieb nicht fahren, das wissen die auch.
Bis Mitte Dezember fällt die Entscheidung, welcher Verein als erster in die Bundesliga aufsteigt. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Das Förderprogramm für die Umsetzung der Professionalisierung dauert insgesamt 5 Jahre. Finanzen, Sponsoren, Bereitschaft zur Weiterentwicklung, das seien wichtige Kriterien für eine Zusage, meint Dirk Groß vom Bewerber Neuwied.
Damit eben die VBL sagt, okay, wir wollen auf dieses Pferd setzen in den nächsten 4-5 Jahren, damit das eben auch keine Totgeburt wird, sondern die sollen ja eben das Ziel haben, dass wir auch durchhalten. Wir wollen ja in 5 Jahren ein normaler Erstligaverein sein. Ja, und dementsprechend muss sich die Volleyballliga ja auch absichern. Aber gleichzeitig bieten sie natürlich auch ein großes Maßnahmenpaket an, damit wir das ein bisschen einfacher haben.
Ein weiterer Punkt, die Nachwuchsarbeit soll gefördert werden. Momentan durchlaufen alle Erstligastandorte mit dem Institut für Spielanalyse aus Potsdam ein Auditverfahren. Ligachef Jung.
Das Ziel dieses Audits ist einmal, den Status quo festzustellen an allen Standorten, aber dann auch die Entwicklungsmöglichkeiten und Potenziale zu verifizieren und die Vereine dahin zu bringen, dass jeder Erstligastandort, dass jeder Standort einen eigenen Nachwuchsleistungsstützpunkt haben muss. Das ist auch im Strukturprogramm so verankert.
In der Nachwuchsarbeit liegt der Dresdner SC vorn. Dort stehen 4 junge deutsche Spielerinnen in der Startformation. Die Aufwertung der Nachwuchsarbeit geht mit der Förderung der Nationalmannschaft einher. Bundestrainer Felix Koslowski ist in Personalunion Trainer des Schweriner SC. Mittelfristig soll er nur noch als Bundestrainer tätig sein, um sich dann auch dem Nachwuchsbereich zu widmen. Außerdem wollen Liga und Deutscher Volleyballverband DVV eine B-Nationalmannschaft etablieren. Klaus-Peter Jung.
Die B-Nationalmannschaft kann zum einen eine gute Entwicklungsmöglichkeit für die jungen Talente in den Bundesliga-Clubs sein, zum anderen aber auch Spätstarter, wo die Leistung in den jüngeren Jahren noch nicht so da war, die dort an die A-Nationalmannschaft über eine B-Nationalmannschaft heranzuführen. Und die Bundesliga hat sich bereit erklärt, hier auch Mittel zur Verfügung zu stellen.
Diese Verzahnung von Liga und Verband soll den deutschen Frauenvolleyball in Europas Spitze bringen.
11-31. Mit diesem Ergebnis hat am vergangenen Montag der australische Senat einen Antrag abgelehnt, die Olympischen Winterspiele 2022 in China zu boykottieren. Eine deutliche Mehrheit, aber immerhin 11 Senatorinnen und Senatoren sind dafür gewesen und sie sind nicht die einzigen. Rund um die Welt gibt es Politikerinnen und Politiker, die sich eine härtere Politik gegenüber China wünschen und dafür auch einen Boykott der Spiele in Peking in Betracht ziehen. Eine der lautesten Stimmen ist Ian Duncan Smith, ehemaliger Vorsitzender der konservativen Partei in Großbritannien und nun Vorsitzender der Interparliamentary Alliance on China, einer Gruppe von Politikerinnen und Politikern aus westlichen Demokratien, die sich für einen neuen Politikansatz gegenüber China einsetzen. Smith hat in den vergangenen Monaten mehrfach einen Boykott der Winterspiele 2022 gefordert und ich habe ihn gefragt, warum er das für notwendig hält.
Well, I think that the biggest problem that the free world faces right now.
Nun, ich denke, dass das größte Problem, mit dem die freie Welt derzeit konfrontiert ist, die Bedrohung ist, die in vielerlei Hinsicht von einem massiv wieder auflebenden China ausgeht. Nicht nur für seine Nachbarn, sondern in einem weiteren Kontext für die gesamte freie Welt. Der Grund, warum ich sage, dass dies der Hintergrund ist, ist, dass China selbst sehr deutlich gemacht hat, dass es unter Präsident Xi beabsichtigt, bis 2049 die mächtigste Wirtschaft und das mächtigste Militär der Welt zu werden. Jetzt hat die Ankunft von Covid dies ironischerweise beschleunigt. Und dies verändert daher die Art der Beziehung dramatisch. Und es ist A, Zeit, dies zu erkennen, aber B, ist es auch wichtig zu verstehen, dass es die freie Welt ist, die dieses Wachstum der Macht Chinas genährt hat, durch ihre Eile, Waren aus China zu kaufen, die oft gegen die WTO-Regeln subventioniert werden. Gleichzeitig wurde nachgewiesen, dass viele dieser Waren mit Hilfe von Sklavenarbeit produziert werden. In der Zwischenzeit nutzt China dieses Geld, um sich und seine Leistungsfähigkeit massiv aufzubauen. Und wie wir kürzlich gesehen haben, gibt es massive Probleme mit den Uiguren in Xinjiang. Dort ist ziemlich klar geworden, dass es sogar zu Völkermord gekommen sein könnte, verbunden mit der Sklavenarbeit. Die Tibeter werden in Lager gezwungen. Die Falun Gong sind als religiöse Gruppe unterdrückt worden. Mittlerweile sprechen wir sogar über Organraub. Christen unter Druck, das Hongkong-Abkommen vernichtet. Probleme im südchinesischen Meer, wo China seine Nachbarn bedroht und ein aggressives Verhalten an den Grenzen mit Indien. Wir müssen also aufstehen und das Problem anerkennen. Und jetzt ist es Zeit für uns, eine Nachricht nach China zu senden. Deshalb denke ich, dass wir bei den Winterspielen in China ein Signal senden müssen, dass wir sein Verhalten und seine Ambitionen missbilligen.
We need to send a signal about our disapproval of their behavior and their ambitions.
But a lot of arguments you just made. Aber viele Argumente, die Sie gerade vorgebracht haben, waren wirtschaftliche und politische Argumente. Warum sollten die Athletinnen und Athleten den Preis für globale Politik zahlen?
Weil ich nicht glaube, dass man Sport am Ende von der Politik trennen kann. Wenn Sie das nicht glauben, müssen Sie sich nur umschauen, was mit der Black Lives Matter-Bewegung passiert ist, was die meisten Fußballmannschaften tun. Sie haben sich dort auch eingeordnet. Zu sagen, dass der Sport nicht mit Politik einhergeht, halte ich für mindestens naiv.
But this is the position of the, aber das ist die Position des IOC.
Yes, but my point is that the issue here is about what do we do? We have national sporting teams.
Ja, aber mein Argument ist, dass es hier darum geht, was wir tun. Wir haben nationale Sportkader, die unsere Nationen vertreten. Man kann also nicht behaupten, dass es sich nur um Einzelpersonen handelt. Hier geht es auch um nationalen Ruhm, ein Gefühl der Nationalität etc. Der Punkt, den ich ansprechen möchte, ist also ganz einfach. Ich verstehe die Frustration, die ein einzelner Athlet empfinden wird, wenn jemand wie ich ihn nach 4 Jahren harter Arbeit bittet, nicht an den Olympischen Spielen teilzunehmen, obwohl das ein Gipfel ist. Ich verstehe das und ich kann das nachempfinden. Mein Vorschlag ist vor allem, dass die Regierungen diese Olympischen Spiele boykottieren sollten. Ich würde es den Einzelpersonen überlassen, ob sie es boykottieren wollen, wenn sie sich ansehen, was in China um sie herum vor sich geht. Aber ich denke, am wichtigsten ist, dass Regierungen in der freien Welt zumindest sagen sollten, wir nehmen nicht an diesen Spielen teil. Und alle Mannschaften und Sportler, die gehen, gehen nicht als Nationalmannschaften.
And any teams that go, do not go, you know, as national teams.
In 1980, Margaret Thatcher was for a boycott of the Games in Russia. 1980 war Margaret Thatcher für einen Boykott der Spiele in Moskau. Selbst das hat die britische Olympiamannschaft nicht überzeugt, die Spiele zu boykottieren. Was lässt Sie denken, dass das diesmal anders wäre?
Well, I think that the difference is this isn't a Cold War.
Nun, ich denke, der Unterschied ist, dass dies kein kalter Krieg ist. Es gibt nicht mehr die Linien wie bei der Sowjetunion und ihren Verbündeten auf der einen Seite und auf der anderen Seite der NATO. Ich denke, der Unterschied besteht diesmal darin, dass China die Schwäche des Westens, der freien Welt, verstanden hat. Und das heißt, in dem unbedingten Versuch, billige Produkte zu haben, die geliefert und hergestellt werden, damit sie verkauft werden können, hat sich der Westen an China gewandt, um zu investieren und zu kaufen. Und das hat die Macht und die Fähigkeiten Chinas verändert. Und ich denke, deswegen müssen wir uns darum kümmern. Ohne Krieg, aber sicherlich mit sehr klaren Worten. Wenn China auf der internationalen Bühne voll mitspielen möchte und Handel treiben will, muss es der regelbasierten Ordnung gehorchen und ihr zustimmen und nicht auswählen, an welche Regeln es sich hält. Und außerdem müssen Menschenrechtsverletzungen angeprangert werden.
And at the same time, human rights abuses have to be outlawed.
But where do you draw the line? Aber wo ziehen Sie die Grenze? Zum Beispiel haben die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten die Wirtschaftskraft zu ihrem Vorteil genutzt. Und wenn wir uns die letzten 4 Jahre ansehen, dann haben in den Vereinigten Staaten auch Menschenrechtsverletzungen stattgefunden. Zum Beispiel an der Grenze, wo Kinder in Käfige gesteckt wurden. Also wo ziehen Sie die Grenze? Sollte Großbritannien in 8 Jahren auch die Olympischen Spiele in Los Angeles boykottieren? In 8 years?
Well, let's have a think about this. What I'm talking about is countries that have democratic laws.
Nun, lassen Sie uns mal darüber nachdenken. Ich spreche von Ländern mit demokratischen Gesetzen, Regeln und Wahlen. In der freien Welt sind die Menschen in diesen Ländern in der Lage, ihre Ansichten zu ändern und Regierungen zu bewegen und zu wechseln. Sie können ihren Regierungen widersprechen und sie zum Rückzug zwingen. Und diese Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Justiz haben wir immer wieder erlebt. In den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und ich glaube auch in Deutschland und Australien. In all diesen Ländern hat die Justiz entschieden, dass Regierungen über ihre Befugnisse hinausgehandelt haben. Und die Wähler haben entschieden, dass sie einen Wechsel wollen. Das haben wir gerade in Amerika gesehen. Dies sind die Garanten für Mäßigung und Anstand. Unser Problem ist, wenn Sie mit einer Regierung zu tun haben, dieser kommunistischen Regierung Chinas, dann ist nichts davon anwendbar. Nichts davon passiert. Sie können das Verhalten der chinesischen Regierung in China aus Angst vor Verhaftung, Verfolgung und Internierung in keiner Weise kritisieren. Und noch schlimmer, wenn man sich anschaut, was in der Provinz Xinjiang mit den Uiguren los ist. Dort werden Frauen zwangssterilisiert und Arbeitslager aufgebaut. Es gibt chinesische Unternehmen, die die Arbeitskräfte aus diesen Arbeitslagern einsetzen. Wissen Sie, dies sind die Bereiche, in denen eine diktatorische Regierung keinen Widerspruch duldet und Druck auf die Menschen ausübt. Und das ist inakzeptabel. Es gibt innerhalb Chinas keine Struktur, die sich dem widersetzt oder sich darum kümmert, dass sich dies auf der Basis von Menschenrechten oder politischem Diskurs ändert. Das ist der Unterschied. Mit Amerika mag man nicht einverstanden sein, aber man muss anerkennen, dass Amerika eine starke, unabhängige Justiz hat. Es hat eine starke Demokratie, die es der Öffentlichkeit ermöglicht, zu entscheiden, ob sie etwas zustimmt oder nicht. Nichts davon existiert in China.
It has a strong democracy, which allows the public to decide whether they agree with that or not. None of that exists in China.
Obviously, a major player in this. Natürlich ist das IOC ein wichtiger Akteur in dieser Situation. Wie wollen Sie das IOC davon überzeugen, eine stärkere Position gegenüber China einzunehmen? Oder erwarten Sie, dass es das tut?
Well, I would wish they didn't need persuading and that they were clear about this.
Nun, ich würde mir wünschen, dass sie nicht überredet werden müssten und dass sie sich darüber im Klaren wären und in der Lage, eine starke Meinung dazu zu vertreten. Aber meine generelle Ansicht ist, dass wir dies nur tun können, wenn die Regierungen dem IOC etwas sagen. Und ich möchte gerne, dass meine Regierung sagt, wir glauben, dass diese Olympischen Winterspiele nicht mehr im Geiste und der Art früherer Spiele stattfinden können. Also das einvernehmliche Zusammentreffen, die Feier der individuellen Brillanz und auch die Idee von Frieden und Harmonie, selbst im Wettbewerb. Diese Dinge werden durch den Ort, an dem die Spiele stattfinden, vernichtet. Und das ist ein Land, das Menschen unterdrückt. Diesen Menschen fehlen diese natürlichen Freiheiten, dieses Gefühl der Harmonie und diese Möglichkeiten. Gleichzeitig werden sich im selben Land andere Menschen so verhalten, als ob dies nicht der Fall wäre. Und das ist das Problem. Regierungen müssen gegenüber dem IOC dieses Argument vorbringen. Ich möchte das auf jeden Fall tun.
What do you expect from Germany? Was erwarten Sie von Deutschland, von unserer Regierung und von unseren Sportorganisationen?
I would love Germany, the rest of the European nations to sit down with the UK.
Ich fände es toll, wenn Deutschland, der Rest der europäischen Nationen, sich mit Großbritannien und den USA und mit anderen, Japan und anderen Ländern, Australien, Neuseeland, Indien und allen zusammensetzt. Und dann treffen sie, wie ich es nenne, eine Entscheidung der freien Welt. Dass es Zeit ist, das Ende falschen Verhaltens wie diesem einzuläuten, dass kein Widerspruch duldet und das angeprangert werden muss. Und ich denke, das wäre ein phänomenaler Schritt. Aber ich sehe keine Bewegung in diese Richtung. Interessant ist allerdings schon, dass Deutschland, obwohl es mit China eine Menge Geschäfte macht, vor einiger Zeit seine generellen Einwände gegen das Verhalten Chinas bei den Vereinten Nationen erhoben hat. Das hat zumindest für eine interessante Abstimmung in der UNO gesorgt. Das war zumindest ein Anfang. Vielleicht könnte Deutschland, nachdem es so begonnen hat, sogar eine Führungsrolle übernehmen.
So maybe Germany, having started this, could even take a lead on it.
Meint der britische Politiker Ian Duncan Smith zu einem möglichen Boykott der Winterspiele 2022. Eine längere Version des Interviews können Sie auch nochmal nachlesen oder hören unter deutschlandfunksport.de. Und da wird auch nochmal stärker die Rolle der Athletinnen und Athleten betont. Für die ist die Gegenwart aber oft schon schwierig genug, denn auch ohne Boykott sind in diesem Jahr die Olympischen Spiele in Tokio ausgefallen, der absolute sportliche Höhepunkt. Gerade in diesen Krisenzeiten werden Rufe nach Athleten Gewerkschaften oder Interessensvertretungen laut, zum Beispiel wenn sich Athletinnen und Athleten Entscheidungen beugen müssen, ohne mitreden zu können. Die lauteste Stimme der Sportlerinnen und Sportler in Deutschland ist der Verein Athleten Deutschland. Der hat heute auf seiner Mitgliederversammlung dieses außergewöhnliche Jahr bilanziert. Marina Schweizer ist digital mit dabei gewesen. Frau Schweizer, wie haben sich denn die Ereignisse in diesem Jahr auf den Verein ausgewirkt?
Also es war natürlich auf jeden Fall das dominierende Thema für alle Athletinnen und Athleten. Was aber wirklich auffiel, auch jetzt gerade in der Pressekonferenz nochmal besprochen wurde, ist die Mitgliederentwicklung. Die Zahl der Mitglieder hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt. In den ersten beiden Jahren waren 500 Athletinnen und Athleten beigetreten und jetzt sind es circa 1000, also sind 500 dazugekommen. Und das hat aus Sicht des Geschäftsführers Johannes Herber zwar auch den Grund, dass der Verein sehr aktiv rekrutiert hat, aber auch daran, dass Athletinnen und Athleten eine Interessenvertretung suchen, die ihre Themen behandelt. Johannes Herber erinnert sich so, dass es einen signifikanten Zuwachs gab, als es im Frühjahr um die Olympiaverschiebung ging, weil der Verein da für viele auch sichtbar war als Interessenvertretung. Es gab ja auch viel Berichterstattung.
Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, also da hatten wir, glaube ich, auch einfach eine große Sichtbarkeit und wir haben eben da verstärkt Möglichkeiten zum Austausch geschaffen und mit den Athletenvertretern, aber auch mit den Athleten. Und ich glaube, dass das da schon ein wichtiges Zeichen war und da hat man gesehen, dass da auf einmal sich auch mehr Leute da noch angemeldet haben oder eine Mitgliedschaft beantragt haben.
Und zum Zustand von Athletinnen und Athleten in der Pandemie. Rein finanziell ist es ja so, dass zumindest bei den meisten die Grundsicherung gewährleistet ist durch die Spitzensportförderung aus dem Bund und die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Anders sieht es bei Profis aus, die da sozusagen als EinzelkämpferInnen unterwegs sind. Denen bricht teilweise natürlich einiges weg an Prämien, aber auch an Sponsorengeldern.
Sie haben die Olympia-Verschiebung angesprochen. Da hatte Max Hartung, der Präsident von Athleten Deutschland, ja sehr früh verkündet, nicht nach Tokio zu fahren, noch bevor das IOC die Spiele offiziell verschoben hatte. Damit hat er für viel Aufsehen gesorgt. Was ist daraus erwachsen?
Also der Knackpunkt war ja, dass er damit das IOC an seine eigenen Werte erinnert hat, zumindest die, die es gerne leben will. Und für ihn war es nicht verantwortbar, wenn er da in der Pandemie hinfahren würde. So eine Veranstaltung mit Menschen aus aller Welt war ja von vielen als eine Art Petrischale für das Virus bezeichnet worden. Und damit hat er dem IOC schon, bevor es nach langer Hängepartie sich dann doch zur Verschiebung durchringen konnte, gesagt, wir Athleten können auch selbst entscheiden und am Ende auch ohne uns seid ihr nicht so viel. Ich habe heute gefragt, welche Lehren Athleten Deutschland als Verein daraus zieht und darauf hat Max Hartung dann selbst hier das geantwortet.
Das war ein Ereignis, was sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, aber in unserer Arbeit jetzt ein Teil war, dass sich einreiht eigentlich in ein Gefühl, dass wenn sich Athleten öffentlich äußern und sich zusammentun, erstmal sehr, sehr viel erreicht werden kann und auch, dass die politischen Entscheidungsträger eigentlich mit offenen Türen sozusagen auf uns warten, den Verein sehr ernst nehmen, annehmen und auch das explizit wünschen, also den Austausch mit Athletinnen und Athleten direkt.
Wann muss denn aus Sicht von Athleten Deutschland eine Olympia-Entscheidung gefällt werden?
Also da legt man sich noch nicht ganz fest, aber es ist sehr deutlich geworden, dass man da auch ganz stark die Stimmen der Athletinnen hörbar machen will. Es sind ja nicht nur Olympia und die Paralympics, sondern jetzt auch noch anstehende Qualifikationswettkämpfe. Und da gab es die eindeutige Ansage heute, dass es AthletInnen freigestellt werden muss, auch ohne persönliche Konsequenzen, ob man gerade eine Reise antreten will. Vielleicht ja nicht, weil die Zahlen einfach sehr hoch sind oder weil man auch jemanden schützen möchte. Man sieht sich da eher in der Rolle Vermittler zwischen den Athleten, so hat es Max Hartung heute formuliert. Also Athleten Deutschland will da einen Austausch oder eine Plattform für Austausch liefern, damit da eben auch die Anforderungen an Sicherheit formuliert werden können. Und man muss natürlich auch sagen, die Athletinnen und Athleten sind da natürlich auch in einer gewissen Zwangslage, weil sie können natürlich teilweise sich auch nicht unbedingt dafür entscheiden, ihr Lebensziel so abzusagen. Da man auf die Zukunftsperspektiven schaut für Athleten Deutschland, dann würde ich sagen, und so wurde das auch heute formuliert, das Wichtige ist jetzt, dass man praktisch nicht mehr nur so beim Fordern bleiben muss, sondern auch handeln kann. Also praktisch Hebel in die Hand bekommt und entscheiden kann in Zukunft.
Einschätzungen von Marina Schweizer. Vielen Dank. In etwas weniger als einer Stunde findet das Länderspiel Deutschland gegen Ukraine statt. Unter besonderen Umständen, nachdem es 4 positive Tests bei den Ukrainern gegeben hat. Martin Rotschitz darüber, warum das Spiel trotzdem stattfinden kann.
Am Vormittag hatte das Gesundheitsamt Leipzig im ukrainischen Mannschaftshotel eine Kontaktnachverfolgung ermittelt, also geprüft, mit wem die 5 positiv getesteten Teammitglieder im engen Kontakt waren. Dazu Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig.
Das Ergebnis war, die Mannschaft hat uns versichert, dass es einen engen Kontakt, und nur den geht es, 10, 15 Minuten wirklich face-to-face, nicht gegeben hat. Zwischen den 5 positiven, 4 Spielern, der eine Funktionär und dem Rest der Mannschaft. Wir nehmen diese Aussage so hin. Es besteht keine Notwendigkeit, weitere Spieler in Quarantäne zu geben.
Allerdings muss sich das Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung auf die Angaben des ukrainischen Verbandes verlassen. Eine heikle Angelegenheit, denn auch DFB und UEFA müssen sich als Veranstalter entweder darauf verlassen, dass der ukrainische Verband korrekte Angaben gemacht hat, oder im Zweifel das Spiel absagen. DFB und UEFA nehmen nun die heutigen negativen Testergebnisse der ukrainischen und deutschen Mannschaft als Grundlage für ihre Entscheidung, das Spiel durchzuführen. Laut UEFA-Regularien werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft mindestens 12 Feldspieler und ein Torwart zur Verfügung stehen. Die Ukraine kann aktuell noch auf 17 Feldspieler und 4 Torhüter zählen. Beide Mannschaften setzen nun ihre normale Spielvorbereitung fort. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.
Und da geht es dann für die deutsche Mannschaft darum, nach 3 Unentschieden und einem Sieg weiter möglichst gut dazustehen in der Europa Nations League. Das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.